Nach dem Reichtum an Schätzen, den wir heute Morgen gesehen haben, habe ich die Frage an dich: Was ist genug oder wann ist es genug? Wie viel musst du haben? Wie viel musst du besitzen? Man könnte auch fragen: Wie viel musst du wissen? Oder für uns hier in unserem Zusammenhang: Wie viel musst du glauben? In der Bibel gibt es doch tatsächlich eine Formel, einen Satz, der versucht, alles in einem Satz zusammenzufassen. Das Geheimnis Gottes ist Jesus Christus. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Kann man das? Kann man alle Fragen in einem Satz, in einer Formel zusammenfassen? Kann denn eine Wahrheit genug sein? Um zum Beispiel in krassen Zeiten, die uns vielleicht herausfordern oder überfordern, durchzutragen, reicht da eine Wahrheit? Das erscheint vielleicht ein bisschen unmöglich, unglaublich und zumindest verkürzt. Mehr musst du nicht wissen, mehr musst du nicht haben, mehr musst du nicht glauben, behaupte ich. Vielleicht möchtest du mich fragen: Ist das nicht ein bisschen zu wenig, wenn du nur Jesus als Grundlage für den Glauben hast? Wenn du nur was über Jesus weißt? Es gibt doch noch so viele andere Inhalte in der Bibel. Das stimmt. Aber ich glaube, es gibt keinen Inhalt, der nicht in Jesus Christus enthalten wäre. Klingt vielleicht abstrakt oder ein bisschen formelhaft. Wie soll in einem Namen, in einer Person alles enthalten sein, was Gott ausmacht? Paulus lehrt uns im Kolosserbrief: Das lässt sich nicht erklären. Das kann man nur bestaunen und anbeten, so wie wir es heute Morgen getan haben. Darüber kann man nur singen. Und Paulus singt im Kolosserbrief, mitten in dem Schreiben, in dem er mit den Kolossern etwas verhandeln will oder sie ihnen etwas erklären will, stimmt er ein Lied an. Von so etwas Überwältigendem und Umfassendem, da kann man nur singen. Das kann man nicht in der Tiefe ergründen oder analysieren. Da reicht unsere rationale Herangehensweise, also unser verkopftes Denken, unsere verkopfte Art und Weise nicht aus. Von der Größe dieses Schatzes singt Paulus mitten im Brief an die Gemeinde in Kolosse, um zu zeigen, wie überwältigt er ist von den großen Zusammenhängen. Dafür unterbricht er seinen Brief. Und vermutlich ist es so, dass er auf ein bekanntes, damals sehr weit verbreitetes Lied zurückgreift, damit nämlich die, die das lesen, mit einstimmen, dass sie genauso ergriffen sind beim Lesen wie Paulus beim Schreiben. Wir haben es ja heute Morgen schon gehört, in die Anbetung und in die Lieder eingebaut, wie Paulus und wir sind auch wir aufgefordert, innezuhalten im Lobpreis und den Blick auf Jesus zu richten. Das steht vor allem, bevor es dann im Kolosserbrief weitergeht, mit auch sehr konkreten Ansagen fürs Leben. Aber das steht vor allem. Ein paar Verse aus diesem Lied, Kolosser 1, Abvers 15. Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Vers 19, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Durch ihn hat Gott Frieden gestiftet, durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss. Lieder haben die Kraft, einen Reichtum auszudrücken, was sich alleine mit Erklärungen nicht fassen lässt. Aber auch wenn etwas nicht ganz zu fassen oder zu begreifen ist, kannst du es bestaunen und bewundern. Und in dem Lied wird deutlich: Es gibt keine zentrale Wahrheit neben Jesus Christus, die so berührt. Und deshalb können wir sagen, wenn du Jesus kennst, dann kennst du Gottes tiefstes Geheimnis. Und das Besondere an diesem Geheimnis ist, es ist kein Geheimwissen. Kein Geheimwissen für einen exklusiven Zirkel von einer Gruppe, die das für sich behält und das darf nicht nach außen dringen, sondern dieses Geheimnis ist bereits gelüftet. Oder es ist der Schatz, der schon gehoben ist. Und dabei entdeckt Paulus ganz wertvolle Juwelen in diesem Schatz, über die er in diesem Brief einen Lobpreis über den Reichtum in Jesus Christus schreibt. Und von drei dieser Juwelen möchte ich euch heute ein bisschen was weitergeben. Erstens, das Juwel vom Wunder des Lebens. Das Juwel vom Wunder des Lebens. John Stott drückt das Ganze so aus, der Gott unserer Vorstellung, der ist viel zu klein. Wir binden ihn an den religiösen Bereich. Also wenn wir von Gott nur reden, wenn es um Glauben, um Religion oder um meine persönlichen Bedürfnisse geht, sagt John Stott, das ist viel zu wenig. Das Reich Gottes ist nicht beschränkt auf die Gemeinde oder auf die Kirche, sondern diese Welt, in der wir leben, ist Gottes Welt. Wir dürfen Gott nirgends ausklammern. Das heißt doch auch, alle wissenschaftlichen Erkenntnisse und Entdeckungen spiegeln Gottes Genialität wider. Vieles davon wirkt wie ein faszinierendes Geheimnis, das es zu entschlüsseln gilt. Und da ist das ja auch so, dass Wissenschaftler angetrieben sind, die Dinge zu entschlüsseln, die Geheimnisse zu enträtseln. Oft ist es so, dass wenn man eine Frage beantwortet hat, tun sich neue 10 auf. Das zeigt, wie detailverliebt Gott dieses Universum gestaltet hat. Und nicht zu schweigen von dem Anfang, den alles genommen hat. Alles hat mit Jesus Christus angefangen, sagt Paulus in diesem Vers 16 hier. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Logisch ist das ja nicht, denn von Jesus wissen wir ja erst seit 2000 Jahren. Er kam als Säugling, als Baby auf die Welt. Wie soll er die Welt geschaffen haben? Das ist überhaupt nicht logisch. Das ist eine reine Glaubensangelegenheit, das ist eine Glaubensaussage, so wie alle Schöpfungsaussagen in der Bibel Glaubensaussagen sind, die bestaunen und bewundern, wie groß der eigene Gott ist, dass er diese Welt, das Universum, den Kosmos geschaffen hat. Man kann das nicht herleiten aus geologischen und biologischen Befunden, aber ich möchte fragen, wenn Jesus dir neues und ewiges Leben schenken kann, warum soll er dann nicht der Geber des Lebens schlechthin sein? Mit Jesus hat alles angefangen. Damit werden die Fragen nach dem Wie, also wie hat alles angefangen, in welcher Reihenfolge, was für ein Lebensraum war nötig, damit Leben entstehen kann, diese Fragen werden alle zweitrangig. Entscheidend ist die Frage, wer? Wer hat allem Geschaffenen sein Siegel aufgedrückt? Wer hat diese Welt, also das heißt ja dann, wer hat dich geschaffen? Wer hat alles gut durchdacht und geordnet, dass das Zusammenspiel gut funktioniert? Wer hat die Beziehung zwischen den Menschen gestiftet? Wer hat deine Beziehung zu Pflanzen oder zu Tieren gestiftet? Wer hat nicht zuletzt deine Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer, dir eingestiftet? Es geht um dieses Wer, nicht um das Wie. Und die Antwort lautet, es war derselbe, der dich und mich heute erlöst von dem, was du an diesem Geschenk, was du und ich an diesem Geschenk der Schöpfung vermurkst haben. Der gleiche, der dich und mich davon erlöst, was wir vermurkst haben, der hat alles auch eingestiftet. Der hat den Anfang gemacht. Das ist dann so ein langer Exkurs, ja, den wir jetzt machen, auf der Suche nach dem Schatz. Vielleicht hat einer auch beim Lesen des Briefes gedacht, oh Mann, komm doch mal zur Sache, Paulus. Vor allen Dingen in dem heutigen Miteinander, wenn wir kommunizieren, dann liest man ja gar keine Briefe mehr. Wir haben im Hauskreis darüber gesprochen, wer kann denn überhaupt noch mit dem Stichwort Brief was anfangen? Erstmal große Fragezeichen im Kopf. Wer schreibt Briefe? Gar keiner mehr. Man schreibt ja nur noch WhatsApp. Ich weiß nicht, wie Paulus das heute gemacht hätte, aber vielleicht wären dann Leute hingegangen und hätten gesagt, ja, kann ich mal runterscrollen? Was will er denn von mir? Wann kommt denn das, was wichtig ist? Worauf soll ich antworten? Den Rest kann ich getrost überlesen. Aber Paulus meint offensichtlich, Moment, so viel Zeit muss sein. Das kann man nicht einfach überspringen. Im Gegenteil, darin liegt die Grundlage für alles, was danach kommt. Und das ist der größte Schatz, den wir haben. Da ist kein Wort zu viel, dass dieser Jesus, der uns erlöst, uns auch geschaffen hat. Ich weiß nicht, was Paulus sich hätte einfallen lassen, wenn er heute leben würde und es diese Kommunikationsmöglichkeiten gäbe, wo man ständig und immer und sofort miteinander vernetzt wäre, man vielleicht auch dann immer eine Antwort noch da reingeschoben kriegte. Ich fände ihn mal spannend, das zu fragen, was er da machen würde. Ich bin einfach froh, dass wir uns genügend Zeit nehmen und dass wir genügend Raum haben, über die Dinge gemeinsam nachzudenken. Ganz konkret hier im Gottesdienst. Dass wir nicht nur über Textnachrichten oder über Videokonferenzen miteinander konferieren, sondern dass wir uns gemeinsam Zeit nehmen, Gottesdienst zu feiern, auch hier in diesem Raum uns tatsächlich begegnen. Also es ernst nehmen, dass Gott uns leibhaftig geschaffen hat. Dass wir es auch noch ernst nehmen und wichtig nehmen, uns leibhaftig zu begegnen, Gott leibhaftig zu begegnen und uns gegenseitig in die Augen zu schauen. Gott hat uns geschaffen, um nicht nur im Geist anzubeten, sondern mit Körper und Seele, nicht nur mit Gedanken. Und das darfst du feiern, wie Gott dich gemacht hat. Und was Gott dir mit allem Spürbaren schenkt, die Luft zum Atmen, die Farben für die Sinne, es zu fühlen, es steht körperlich oder es sitzt körperlich jemand neben dir und singt mit dir und betet mit dir an. Du stehst nicht allein vor Gott. Und dass wir überhaupt gemeinsam vor Gott treten können und nicht jeder seine eigene Kapelle baut, das ist nur deshalb möglich, weil es dieses zweite Juwel gibt. Das Juwel der aufrichtenden Gerechtigkeit. Der Kolosserbrief bekennt, Jesus ist der Herr über alles, er steht über alles und in ihm bündelt sich alles, Gottes Erkenntnis, Gottes Fülle. Er sagt, ja, in ihm liegt das Geheimnis Gottes verborgen. Es ist ja schon kein Geheimnis mehr, sondern es ist offenbar. Aber worin liegt eigentlich das Besondere dieses Schatzes? Und das finden wir in Kapitel 1, Vers 20. Durch ihn hat Gott Frieden gestiftet, durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss. Es sind ja ganz viele Worte, die man erklären muss. Was steckt denn hinter den Begriffen Blut und Kreuz? Man könnte es übersetzen, alles, was in uns gegen Gott streitet, das kann nur durch den freiwilligen Verzicht auf das Leben von Jesus in uns zur Ruhe kommen. Alles, was in uns gegen Gott streitet, das kann nur durch seinen freiwilligen Verzicht auf sein Leben zur Ruhe kommen. Für den Glauben ist das die zentrale Wahrheit. Gott, der Gerechte, lässt nicht fünfe gerade sein, sondern er selbst steht für alles ein, was krumm und schief ist, in deinem und in meinem Leben. Wenn es anders wäre, dann müssten wir uns vor Gott fürchten. Wenn Gott nicht selber einstehen würde für dich und für mich, dann müssten wir uns vor Gott fürchten, sagt uns ein anderer Autor in der Bibel, im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 31, da heißt es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Was ist das für ein Gottesbild? Warum soll das furchtbar sein, nach dem Lobgesang, den wir jetzt gesungen haben? Ich glaube, es hat weniger mit der Frage nach dem Gottesbild zu tun, was für ein Gott haben wir da, sondern es ist die Frage nach uns. Der Jakobusbrief klärt uns auf, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Also die Bibel will uns deutlich machen, wenn wir auf uns setzen, wenn wir es versuchen, selber mit diesem Gott ins Reine zu kommen, das ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Wenn es auf dich und mich ankäme, dann sähen wir arm aus. Und deshalb ist das kein grausames oder abstoßendes Gottesbild, sondern wir haben es ja mit dem Gott zu tun, der sich für uns geopfert hat. Im Glauben geht es nicht darum, alles auf die richtige Art und Weise zu tun oder alles auf die richtige Art und Weise zu glauben. So sehr du dich auch anstrengst, sagt die Bibel, an irgendeiner Stelle wirst du scheitern, wirst du versagen. Vielleicht sogar ohne es zu merken. Glauben bedeutet deshalb etwas anderes als etwas für wahr halten. Glauben bedeutet, sich auf ein Kapital zu verlassen, auf einen Reichtum, der nicht an Wert verliert. Auf diesen Reichtum, durch ihn hat Gott Frieden gestiftet, durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss. Das ist das Einzige, was zählt. Das ist der Schlüssel zur Schatztruhe. Gesellschaftlich stößt das ja an vielen Stellen auf Widerspruch. Man kann viel von Gott reden, von einem Gott, der alles bestimmt, in dem alles zusammengefasst ist. Das muss es vielleicht geben, so etwas Allgemeines, Umspannendes. Aber das Reden von Jesus Christus, erst recht das Reden vom Kreuz, erzeugt Widerspruch. In der Gesellschaft stößt das auf Unverständnis, auf Widerspruch damals wie heute. Paulus kannte das auch schon, deshalb schreibt er im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18, die Botschaft vom Kreuz, die erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Aber wir, die wir gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Wir verkündigen Christus als Gekreuzigten. Das erregt bei den Menschen jüdischen Glaubens Anstoß und für alle anderen ist es eine Dummheit. Warum? Vielleicht, weil es zu exklusiv erscheint, weil es zu ausschließlich erscheint. Nur dieser Jesus und nur dieser Weg. Wie sollte sich alles auf einen Menschen konzentrieren? Und dann noch auf die Zahl von 12 Nachfolgern, die dann eine Kirche gründen, eine Glaubensrichtung, eine Religionsgemeinschaft. Zugegebenermaßen in der Welt mittlerweile sehr groß, aber es ist doch nur eine von vielen. Und wie sollte ein Mensch für alle anderen alles ausbügeln können? Auch das lässt sich nicht herleiten, beweisen. Auch das können wir nur bestaunen und besingen. Für uns gilt es, Jesus Christus ist das Geheimnis, auf das es ankommt. Für dich gilt es, Jesus Christus ist das Geheimnis, auf das es ankommt. Wir glauben es, Jesus ist genug. Einer kann tatsächlich für alle eintreten, das glauben wir. Und diesen Schatz zu haben, das verändert dich und mich. Das bringt das dritte Juwel hervor, das Juwel der heilvollen Beziehungen. Denn es geht darum, in diesen Schatz einzutauchen, ihn nicht zu besitzen. Also es geht nicht ums Haben und immer mehr Haben. Es geht darum, dass dieser Schatz dich hat. Dass du dich von diesem Schatz in Besitz nehmen lässt. Von dem Herrn, der für dich eingestanden ist, lässt du dich in Besitz nehmen. Und das hat Folgen. Das ist, wenn ich mich in Besitz nehmen lasse, das ist wie, als wenn ich mich da hineinhülle. Und deshalb gebraucht Paulus jetzt ein anderes Bild, nämlich indem er sagt, das ist so, als wenn ich etwas Neues anziehe. Kolosser 3, Vers 12, bekleidet euch also als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, mit Güte, mit Demut, mit Milde, mit Geduld. ganz wichtig, das sind, ist keine To-Do-Liste. Das ist keine Aufgabenliste, die du nach Punkten abarbeiten kannst. Vielleicht würdest du dir das wünschen. Also mir geht das so, ich habe gerne To-Do-Listen. Wenn ich To-Do-Listen abarbeite und überall einen Haken hintermache, fühle ich mich hinterher richtig gut. Ach, geschafft, erledigt. Aber auch hier wird wieder deutlich, Gott durchbricht unser Denken und vielleicht deine Gewohnheiten. Denn wenn du einen Schatz findest, ich glaube, dann machst du dir auch keine To-Do-Liste, sondern einen Schatz, der verändert dein Herz. Der lässt dich ganz anders leben. Im besten Fall macht der Schatz dich auf Dauer überglücklich und überschwänglich. Das ist eine andere Haltung, in der du dann ins Leben gehst. Und Paulus sagt, wenn du diesen Schatz gefunden hast, dann strahlst du in den neuen Kleidern oder dann strahlst du in dem neuen Schmuck, den du anlegst, den du gefunden hast, den du geschenkt bekommen hast. Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Geduld. Das sind keine Aktivitäten, keine To-Dos, sondern Haltungen, in die du hineinschlüpfst. Oder sollte ich besser sagen, in die du noch hineinwächst. Denn noch sind sie dir zu groß. Und wenn du vielleicht aus diesem Gottesdienst nur das mitnimmst, wenn du nur das verinnerlichst, dass diese kostbaren und unbezahlbar wertvollen Kleidungsstücke dir noch zu groß sind, zu weit, zu lang, dann legst du schon die nötige Demut an den Tag. Wenn du weißt, die Sache mit der Demut ist mir zu groß, ich würde sagen, dann bist du schon demütig genug. Wenn du das weißt, wirst du nicht auf den Gedanken kommen, den anderen zu verurteilen, weil du dich über ihn ärgerst, sondern dann wirst du ihn in ihm oder in ihr den Schatz leuchten sehen, dass Jesus auch für diesen Sünder, für diese Sünderin gestorben ist. Für diese da und für diesen da, der es immer noch nicht besser weiß, der es immer noch nicht besser kann. Auch mit ihm hast du dann Erbarmen, Güte. Auch für sie hast du dann Geduld. Und vielleicht merkst du ja nebenbei, dass du es manchmal selber bist, der diese Geduld der anderen nötig hat. Dass andere mit dir Erbarmen haben müssten. Und weil du nun weißt, dass gerade darin Gottes Geheimnis besonders wirksam ist, verändert das deine Haltung. Jesus hat sein Blut am Kreuz für diesen da und sogar für dich gegeben. Und dann wird aus Ärger und Misstrauen, aus kritischem Beobachten im Laufe der Zeit Milde. Wie es in Vers 13 beschrieben ist, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Und es geht noch weiter. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Ertragt einander und vergebt einander, wenn ihr dem anderen etwas vorzuwerfen habt. Wenn du diesen Weg beschreitest, dann merkst du plötzlich, ohne dass du etwas hinzugetan hättest, dann verändert sich auch dein Gegenüber. Wie durch ein Wunder. Es ist ein Geheimnis, verborgen in Christus. Das kann man nicht sehen, nicht beweisen, nicht zählen. Und es fängt bei dir an. Es fängt bei dir an, dass du diesen Schatz findest, entdeckst und dass du da hineinschlüpfst. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Drei Juwele habe ich euch heute Morgen vorgestellt. Das Wunder des Lebens, die aufrichtende Gerechtigkeit und heilvolle Beziehungen. Ich glaube, wenn du diesen Schatz gefunden hast, dann ist deine Suche zu Ende. Dann hast du genug. Mehr musst du nicht glauben. Mehr musst du nicht wissen. dann musst du auch nicht mehr suchen nach irgendwelchen Beweisen für Gott. Wir können ihn nicht beweisen, wir können es nur bewundern und bestaunen. Du musst nicht suchen nach Argumenten dafür, dass die Bibel recht hat. Denn dass sie zuverlässig ist und völlig genügend, um Gott zu finden, hast du längst gemerkt. Denn sie funktioniert wie eine Schatzkarte. Dadurch hast du entdeckt, die Bibel hat mich zu Jesus geführt. Sie hat mir den Weg gezeigt. Und auf dem Weg des Glaubens habe ich diesen Schatz gefunden. Wie das geht, bleibt ein Geheimnis, Gottes Geheimnis. Dieses Rätsel muss ich nicht auflösen. Ich kann es auch gar nicht, sonst wäre es ja nicht Gottes Geheimnis. Aber entscheidend ist, ob du dich auf dieses Geheimnis einlässt. Ob du als Schatzsucher alle Energie darauf konzentrierst, um diesen Schatz immer wieder neu zu finden und zu behalten. Paulus kann sogar sagen, dass er für diesen Schatz sein Leben aufgibt. Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. So viel ist ihm dieser Schatz wert. Der Schatz, in dem alle Weisheit und alle Erkenntnis verborgen ist. Dafür lohnt es sich zu leben, das ist wirklich genug. Amen.